Die besten 10 für ein gelingendes Leben. Und letzten Sonntag haben wir mal so ganz grundsätzlich den Teppich ausgerollt, dieser 10 Gebote. Wir haben geschaut, auf was stehen diese 10 Gebote überhaupt. Und wir haben gesehen, einerseits auf dem Teppich der Heiligkeit Gottes, ist übrigens ein positiver Begriff. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, sagt der Psalmist. Der hat also verstanden, dass Heiligkeit positiv ist. Das ist eine Farbe dieses Teppiches, wo die 10 Gebote ausgerollt wurden. Und eine andere Farbe ist eben Gnade. Gnade, damit werden wir uns heute auch wieder beschäftigen. Wir haben auch darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser 10 Gebote. Und heute wollen wir jetzt beginnen mit dem Durchbuchstabieren. Habe ich es richtig gesagt? Mit dem Durchbuchstabieren dieser einzelnen Gebote. Diese Gebote, diese 10 Gebote wurden ja ursprünglich einmal auf 2 Tafeln, Steintafeln geschrieben. Die erste Tafel ist beschrieben das Verhältnis zwischen uns Menschen und Gott. Und auf der zweiten Tafel die restlichen Gebote beschreiben die Beziehung zwischen uns Menschen. Und die Reihenfolge ist nicht von ungefähr. Gott hat das ganz genau geplant. Zuerst geht es also um die Beziehung von uns Menschen zum lebendigen Gott. Und damit wollen wir heute Morgen beginnen, mit diesem ersten dieser 10 Gebote. Und wenn wir das so lesen, dann könnten wir eigentlich sagen, dieses erste dieser 10 Gebote beginnt mit einem richtigen, kräftigen Paukenschlag. Warum mit einem Paukenschlag? Weil es eben nicht beginnt, diese 10 Gebote, mit den von vielen gefürchteten, von vielen als unsympathisch empfundenen, du sollst. Sondern die 10 Gebote beginnen mit einer einzigartigen und großen Liebeserklärung Gottes. Die fangen so an. Ich bin Jahwe, dein Gott. 5 Worte. Und diese 5 Worte, die uns da begegnen, wir können sagen, da begegnet uns zuerst jetzt nicht der Anspruch Gottes, was wir alles tun sollen, sondern zuerst kommen in diesen 10 Geboten der Zuspruch Gottes an uns. Der Zuspruch Gottes. Und dieser Zuspruch Gottes beinhaltet höchste Liebe. Gott sagt uns mit diesen 5 Worten, ich bin deine große Liebe, hab diesen Deckel bekommen, Trinkglasdeckel oder Bierglasdeckel, wie man es will. Ich werde euch später sagen, was das soll, warum ihr diesen bekommen habt beim Eingang. Aber das sagt uns Gott eigentlich kurz zusammengefasst gesagt. Ich, der lebendige Gott, ich bin deine große Liebe. Die 10 Gebote, ich sage es noch einmal, beginnen mit einer Liebeserklärung. Und ihr habt bei der Einleitung gehört von Boris, die seine fast euphorischen Worte über die Liebe. Jetzt bei mir, ich sage es euch ganz offen, ich bin ja unterdessen ein bisschen grau geworden. Ich kann manchmal nicht mehr so euphorisch über die Liebe reden und deshalb ergänzen wir uns so gut, der Boris und ich. Ich habe schon grauere Haare und ich habe manchmal Mühe mit diesem Wort Liebe. Wisst ihr warum? Weil gerade dieses Wort oft so abgegriffen ist. Weil dieses Wort oft so eine leere Hülse geworden ist. Wie oft flüstert einer dem anderen ins Ohr, ich liebe dich. Und später endet das Ganze in großen Enttäuschungen, in bitteren und tiefen Verletzungen. Ich habe mal eine Trauung erlebt von einem meiner Lieblingsdozenten auf Krishona. Das war ein Studienkollege von mir und der hat dann eine wunderschöne Trauungskirche ausgewählt, so eine richtige Hochzeitskirche, Berner Oberland. Romantischer geht's nicht mehr, auch die Dekoration. Und da kommt der Dozent, ich sehe den heute noch, mich hat's fast vom Bank gehauen. Der kommt nach vorne und sagt, was haben wohl diese weißen Wände schon alles über die Liebe gehört und was ist daraus geworden? Das kann man nur bei einem schon gereiften Ehepaar machen, das Heiraten. Bei einer ganz jungen Ehepaar wäre die ganze Trauung versaut gewesen mit diesem Spruch. Wie oft flüstert einer dem anderen leidenschaftlich ins Ohr, ich liebe dich. Und was ist daraus geworden? Wie oft mündet das, dieser Satz später in bittere Enttäuschung? In tiefen Verletzungen, das geschieht tausendfach in dieser Welt. Und wenn man eben graue Haare hat, hat man das auch schon oft mitbekommen. Heute ist daraus sogar ein Wirtschaftszweig geworden, der Millionen generiert und umsetzt. Es gibt Gruppen in Afrika, die da mit dieser Liebe von Afrika aus, sind nicht unbedingt Afrikaner, von Afrika aus zum Teil operieren. Vielleicht habt ihr diesen Doc-Film auch gesehen, es gibt einen Doc-Film darüber. Zielscheibe dieser Liebesbemühungen sind vor allem so Frauen, so im mittleren Alter, vielleicht in einer schwierigen Lebensphase. Manche Liebesenttäuschung schon erlebt, man ist allein und sehnt sich eben nach endlich nach echter Liebe. Und dann diese Organisationen nehmen dann Kontakt auf mit solchen Frauen und sagen ihnen, schreiben oder sagen es per Telefon, Worte der höchsten Wertschätzung, der Liebe. Und das sind eben Profis, die wissen, wie man das macht. Bis diese Frauen Feuer fangen. Ja, kennt ihr diesen Film? Ich hatte das sehr bewegt. Das sind ja erfahrene Frauen, so im mittleren Alter. Aber sie fangen Feuer und dann wollen sie ihren Liebhaber treffen und der sagt, ich komme. Ist immer die gleiche Masche. Aber kurz bevor er kommt, sagt er wieder ab. Oh, er hätte noch einen wichtigen Geschäftsauftrag an einem anderen Ort. Geht leider nicht. Und das nächste Mal geht es auch wieder nicht, weil etwas dazwischen kommt. Nachher kommt die dritte Phase, dass er plötzlich dann sagt, die Frau hat Feuer gefangen, er wäre plötzlich unerwartet in eine dumme finanzielle Not geraten. Und da geben Frauen, das wird dort dokumentiert, erfahrene Frauen fast ihr letztes Geld. Oder so läuft es zum Teil auch über Partnerbörsen im Internet. Da dockt jemand an, sucht Kontakt mit einem wunderbar aussehenden Mann. Aber sie haben herausgefunden, Recherche, dass sie diese schönen Bilder gestohlen haben auf irgendwelchen Werbeplattformen. Da sitzt ganz ein anderer Mann dahinter, vielleicht sogar eine Frau. Aber schreib per Internet wertschätzende Worte, liebevolle Worte. Vor Jahren habe ich das mal erlebt, eine Mitarbeiterin, eine junge von mir, die ist mir zu mir gekommen zum Gespräch und hat mir gesagt, ich glaube nicht, was mit mir abgeht. In meiner Praxis kam ein Mann so im mittleren Alter und hat sie mir gesagt, ich bin doch eine Frau, die einen Panzer hat, ich bin doch nicht naiv. Aber dieser Kunde hat mir so wertschätzende Worte gesagt, so etwas habe ich noch nie gehört von einem Mann. Ich habe doch einen Panzer, aber der hat das kleine Loch in meinem Herz gefunden. Der hat mich so berührt. Das ist jetzt viele Jahre her. Und ich mache mich erinnern, was ich dieser Frau gesagt habe. Solche Worte der Wertschätzung kann kein sauberer Mann sagen. Das können nur Männer sagen, die x Frauengeschichten haben. Weil ein sauberer Mann, den man sich wünscht, der ist ja noch unbeholfen, der weiß doch gar nicht richtig, wie man das macht. Das kann nur ein Profi, der viele Frauenerfahrungen hat. Und sie hat dann dem nachgeforscht und hat sofort gemerkt, er ist verheiratet, hat schon ganz viele Frauen gehabt. So läuft das. Und dann auch dort bei diesem Partnerbörse, plötzlich kommt dann die nächste Masche und die Emotionen so richtig in Fahrt sind. Ich bin leider in einer Notlage. Geht sogar dahin, dass sie Bilder zeigen von Spitälern, dass sie tatsächlich im Spitalbett bei einer Operation liegen. Irgendwie machen sie das mit Ärzten ab, die da auch noch Geld bekommen und so weiter. Ich habe manchmal Mühe mit diesem Wort Liebe, versteht ihr das? Und trotzdem, hier ist es anders. Hier ist es ganz eine andere Situation. Wenn hier der lebendige Gott sagt, ich bin Jahwe, dein Gott. Und je mehr wir uns jetzt mit diesen fünf Worten beschäftigen, ich bin Jahwe, dein Gott, desto mehr merken wir dahin, hinterstehen höchste Aussagen der Liebe. Ich bin Jahwe, dein Gott. Damit legt der Schöpfergott einmal seine Einzigartigkeit fest. die im krassen Gegensatz stand zu all den Gottheiten der damaligen Welt, zu den anderen Göttern. Damals gab es ja viele regionale Götter oder Hausgötter oder Ortsgötter, die oft miteinander in Konkurrenz standen und gegeneinander kämpften. Und hier heißt es, ich bin Jahwe, dein Gott. Das heißt, er sagt, ich bin nicht nur dein Schöpfergott, sondern ich bin dein ganz persönlicher Gott. Ich bin nicht irgendeine kosmische Energie, nicht irgendwo ein Es im Weltall, sondern ich achte jeden Menschen so wert, dass ich zu jedem Menschen auf dieser Erde sage, ich bin dein Gott. Willst du mal vorstellen? Das sagt derjenige Gott, den alle Himmel nicht fassen können. Das sagt derjenige Gott, von dem es heißt, dass alle Völker zusammen, alle Menschen zusammen auf diesem Planeten wie ein kleiner Tropfen Wasser sind, der unbemerkt an einem Eimer voll Wasser runterrinnt. So steht es in Jesaja 40. Und dieser Gott sagt jedem Einzelnen, auch heute Morgen, ich will dein Gott sein. Ich bin Jahwe, dein Gott. Das heißt weiter, Gott sagt damit, ich habe dich gewollt und ich habe dich geschaffen, so wie du bist. Manche leiden ja vielleicht darunter, vielleicht kennst du das auch. Du denkst, oh, wenn meine Nase noch ein bisschen anders geformt wäre. Man leidet darunter, aber Gott hat dich geschaffen, so wie du bist. Eine nette Geschichte dazu habe ich vor Jahren erlebt. Ich war auch an einer Hochzeit eingeladen. Muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, dass ihr das richtig versteht. Und da war unter anderem unter den Gästen, wie soll ich jetzt das sagen, eine besonders natürlich schöne Frau. Da habe ich meiner Frau gesagt, oh, das ist jetzt aber eine schöne Frau. Ihr versteht das, wenn man gut verheiratet ist, kann man das sagen, weil die eigene Frau immer noch die schönste bleibt. Aber die ist mir einfach so aufgefallen, ich habe die nicht gekannt, die einfach meiner Frau gesagt, muss mal die anschauen. Also das ist eine ganz besonders schöne, natürliche Frau. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich habe das nachher wieder vergessen, war einfach so ein Moment. Ich war damals im Reisedienst und da kam ich irgendwann einmal in die Gegend, wo diese Familie wohnt. Meine Mutter mit Kindern. Und es war damals so, dass man dann oft war meine Aufgabe immer am anderen Ort, wenn ich so eine Bibelwoche hielt, war ich am Mittag da und am Abendessen da. War nicht so gut für die Linie. Und dann war ich auch eingeladen bei dieser Familie, wo diese Frau auch am Tisch saß. Und als ich reinkam, hatte sie so einen riesen Verband-Turban um den ganzen Kopf rum. Und da hat sie mir erzählt, fast mit weinerlicher Stimme, dass sie eben Ohren hat, die ihr so nicht gefallen. Und jetzt hat sie das mit einer Schönheitsoperation so einige Millimeter korrigiert. Und sie hat mir erzählt, sie hätte jahrelang darunter gelitten, dass diese Ohren so ein bisschen schief stehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich reagiert habe beim Mittagessen. Aber mir ist wahrscheinlich fast der Löffel aus der Hand gefallen. Was? Gibt's ja nicht. Und jetzt heißt es hier, ich bin Jahwe, dein Gott. Das heißt, ich habe dich gewollt und geschaffen, so wie du bist. Aber es heißt noch mehr. Gott sagt damit, ich will dir innig ganz nah sein. Ich will dich nie aus den Augen verlieren. Ich will dich immer in meiner Hand halten. Ich bin Jahwe, dein Gott. Das ist die Zusicherung. Ich will immer für dich da sein. Ich will dir immer beistehen, wo dein Weg auch hinführt. Und es heißt auch, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich will dir alles geben im Leben, was du wirklich brauchst. Sag mir einmal, gibt es einen höheren Zuspruch der Liebe als das? Dass der lebendige Gott sagt, ich will dir alles sein und ich will dir alles geben, was du im Leben brauchst. Gibt es das? Kann man mehr tun für einen Menschen? Es ist doch der höchste Ausspruch von Liebe. Ich bin deine große Liebe. Und jetzt hört gut, jetzt kommt der Anspruch Gottes. Zuerst der Zuspruch und jetzt kommt der Anspruch Gottes und hör gut, wie der tönt. Es heißt weiter, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Ihr hört und lest richtig, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Natürlich, dass du sollst, stimmt auch, aber im Hebräischen ist es Doppeldeutiges. Es stimmt beides. Es stimmt auch das Wort, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Warum steht da auch du wirst und nicht du sollst? Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte versuchen deutlich zu machen. Ich war vor Jahren mal in Deutschland, hielt einen Vortrag über das Thema Esoterik und Okkultismus, so über diese Thematik. Und dann kam eine Frau nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagte, ob sie mit mir noch einen Termin vereinbaren könnte. Sie möchte gerne mit mir reden. Und am nächsten Tag kam sie, ich mache mich noch gut erinnern, sie kam mit einem Plastiksack, wo verschiedene Gegenstände drin waren. Und dann saßen wir einander gegenüber und dann hat sie mir gesagt, ich habe mein Leben Jesus übergeben vor nicht langer Zeit, aber ich merke, es stehen noch einige Dinge zwischen mir und Jesus. Und dann hat sie ihren Plastiksack geöffnet und Dinge dann da rausgenommen und mir gegeben. Ich mag mich nicht mehr an alle Details erinnern, ich weiß nur, es waren einige esoterische Bücher. Was ich mich auch noch gut erinnern mag, es war ein geweihtes Kruzifix. Ich weiß nicht, soviel ich mich erinnere, waren es auch noch irgendwelche Ikonen, die sie hatte, die eben beschützen sollte. Und so hat sie mehrere Gegenstände, hat sie mir dann gegeben in die Hand und ich habe einfach alle auf den Tisch gelegt, der zwischen uns und ihr, uns beiden war. Und was ich mich gut erinnern kann, als wir das alles auf den Tisch lag, habe ich sie am Ende gefragt, ja, was machen wir jetzt mit all diesen Gegenständen? Und das ist mir noch in guter Erinnerung. Sie hat mich dann kurz angeschaut und sah plötzlich, das brauche ich jetzt ja gar nicht mehr. Ich habe jetzt ja Jesus. Habt ihr das mitbekommen? Diese Frau hat den Kern dieses ersten Gebotes verstanden. Die hat den Kern des Evangeliums verstanden. Etwas, was manchmal Christen ein ganzes Leben nie richtig kapieren. Weil der lebendige Gott mir alles sein will und weil der lebendige Gott mir alles zukommen lassen will, das ich brauche, deshalb brauche ich diese anderen Götter gar nicht mehr. Und deshalb sagt Paulus im 1. Timotheus 1, Vers 9 der interessanten Satz, dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Ja, was heißt denn das? Christ kann machen, was er will. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Nein, das ist gemeint, für den Gerechten sind die Gebote Gottes kein Zwang mehr. Du willst oder du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist kein Zwang mehr. Ich bin Jahwe, dein Gott. Yahweh. Der jüdische Name für Gott. Und jüdische Gelehrte sagen oder legen das so aus, der Name Yahweh bedeutet Quelle ewig fortdauerndes Leben. Quelle ewig fortandauerndem Leben. Und daraus dürfen wir trinken. Und da bekommen wir das, was wir brauchen. Das wurde hier den Israeliten als erstmals zugesagt. Ich bin Yahweh, dein Gott. Und trotzdem muss Gott eigentlich nur kurze Zeit später ganz traurig über sein Volk sagen, dem er alles sein will. Durch den Propheten Jeremia ließ er ausrichten, Kapitel 2, Vers 13, wo Gott dann später klagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich selbst Brunnen, die doch löchrig sind und die kein Wasser geben. Was muss das sein für den lebendigen Gott, wenn er klagen muss, mich, die lebendige Quelle, der dir alles geben will und geben werde, verlassen sie und machen sich Quellen, selber Brunnen, die löchrig sind und kein Wasser geben. Und ich befürchte, manchmal muss er das nicht nur über Israel sagen, sondern manchmal muss er das auch über uns Christen sagen. Manchmal muss er das sogar traurig über Mitglieder von Freikirchen sagen. Mich verlässt du, die Quelle ewig fortdauern lässt. Und du baust dir, machst dir selber Götter oder Brunnen, die löchrig sind, die kein Wasser geben. Und deshalb möchten wir das heute Morgen doch auch noch zum Thema machen. Kommt zum zweiten Punkt, andere Götter. Wer sind denn sie eigentlich? Und wie erkennen wir diese anderen Götter? Ich könnte jetzt eine Liste aufführen von Göttern aus der damaligen Zeit, die alles hießen. Es gibt gescheite Lexikon, wo man alles nachlesen kann. Diese Hausgötter, diese Regionalgötter, diese Ortsgötter. Das wäre wohl interessant, aber ich denke, das würde uns ja für unser Leben nicht viel weiterhelfen. Deshalb die Frage, andere Götter, wer sind sie denn eigentlich? Und wie erkennen wir sie? Ich glaube, wir alle spüren das, wir alle wissen das. Es gibt noch heute viele Götter, andere Götter, die um unser Leben kämpfen. Aber das Problem ist oft, dass diese anderen Götter oft, ich möchte mal sagen, verdeckte Götter sind. Götter sind, die wir eben nicht Götter nennen, sondern die ganz harmlose, gewöhnliche Namen haben. Und deshalb sind sie gar nicht so leicht zu erkennen. Aber um diese Götter auch in unserem Umfeld oder in unserem Leben oder die um unser Leben kämpfen zu erkennen, da hilft uns wieder einmal der Reformator Martin Luther. Er hat das ganz einfach mal formuliert. Was sind andere Götter? Ihr findet das auch im Predigtflyer zum Vertiefen. Er hat gesagt, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt im Leben, das ist dein Gott. Sag's noch einmal. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Und das ist identisch mit Matthäus 10, wo Jesus unter anderem sagt, wer irgendetwas mehr liebt als mich, das ist dein Gott. Ich sage noch einmal, diese Götter, die sind manchmal eben ganz verdeckt, die haben so ganz harmlose, ganz gewöhnliche Namen. Da hilft uns eben die Frage von Martin Luther, und diese Götter zu entdecken, diese verborgenen Götter, diese verdeckten Götter, dass wir uns die Frage immer mal stellen, ja, auf was vertraue ich am meisten? Oder was baue ich in meinem Leben meine Sicherheit? Was ist da so mein Ast, worauf ich meine Sicherheit baue, wenn es so drauf ankommt? Oder auch die Frage, was sind meine Zeitfresser? Für was setze ich so viel Zeit ein? Und wenn wir diese Frage stellen, das spült dann oft diese verdeckten Götter plötzlich an die Oberfläche. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Solche anderen Götter können zum Beispiel ein übermäßig betriebenes Hobby sein. Oder solche andere Götter können auch Menschen sein, die wir vergöttern. Jesus sagt hier in Matthäus 10 unter anderem, wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Können Menschen sein, die wir vergöttern. Andere Götter können sogar Haus und Garten sein. Etwas Schönes und etwas Gutes. Aber sie können zu anderen Göttern werden. Es kann das Materielle generell sein. Andere Götter können kann der Medienkonsum sein. Wo wir so viel Zeit verbringen, im WhatsApp, im Herumsorgen. Und manche Christen sagen, aber ich krieg's nicht auf die Reihe, regelmäßig beten und stille Zeit zu machen. Weil wir gar nicht mehr merken, wie wir von anderen Göttern so in Beschlag genommen werden. Andere Götter, sie können auch in der spirituellen Welt sein. Fernöstliche Heilmethoden, Formen von Yoga, esoterischen Praktiken und so weiter und so fort. Das zweite Gebot, das nächste und das erste, das greift ineinander und vielleicht werden wir von Boris Grunau nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr hören, auch über die spirituellen Götter. Das ist ein Riesenthema, ein weites Gebiet. Ich kann das heute Morgen jetzt nicht auch noch zu stark ansprechen. Andere Götter können auch der Sport sein. Wenn so viel Zeit investiert und wenn es ums Reich Gottes geht, keine Zeit, oh, ich muss mich abgrenzen, das wird mir sonst zu viel. Und für diesen Gott Sport, dann Stunden gehen da drauf. Und vieles mehr. Ich sage es noch einmal, es sind oft verdeckte Götter, die um unser Leben kämpfen. Es ist gar nicht so leicht, sie zu erkennen. Aber Martin Luther hilft uns. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Ich möchte einen Moment der Stille jetzt einlegen, werde im Moment meine Predigt unterbrechen. Ich werde das auch noch ein bisschen ganz persönlich auf uns einwirken lassen. Wem vertraue ich am meisten? Auf was baue ich letztendlich meine Sicherheit? Auf die Pensionskasse oder weiß ich was? Für was setze ich übermäßig viel Zeit ein und für Gott habe ich kaum Zeit. Ich glaube, es lohnt sich, wir da ein bisschen einfach drüber nachdenken und das auf uns wirken lassen. Es gibt so viele Götter, wir wissen das alle. Da können wir einander nichts vormachen. Es gibt so viele Götter, die immer wieder um unser Leben kämpfen. Und ich möchte euch auch beliebt machen, nehmt den Predigtflyer nach Hause, um das auch zu Hause noch so ein bisschen in der Ruhe einfach durchzudenken mit all den Bibelstellen, die da drauf sind. Aber ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Es gibt viele Götter, einige habe ich genannt und es gibt noch viele mehr. Aber etwas haben alle diese anderen Götter gemeinsam. Das ist mir noch ganz wichtig. Etwas haben alle diese anderen Götter gemeinsam. Nämlich sie führen nicht in die Freiheit. Und das Zweite, sie lassen letztendlich unsere tiefsten Sehnsüchte unbefriedigt. Ich hatte kürzlich einen Lebensbericht gehört von einer Frau, die Schamanin war, sie hat so eine esoterische Ader. Erfolgreiche Geschäftsfrau und dann Schamanin geworden und sie hat gesagt, was sie erzählte von ihrem Leben, es ist wie eine Droge. Du brauchst immer mehr. Du brauchst immer noch einen größeren Kick, wenn du da drin bist. Und so ist es eigentlich mit allen anderen Göttern, die haben das gemeinsam, es sind, wie es der Jesaja im Auftrag Gottes klagt, es sind Brunnen, die Löcher haben. Die nie satt werden lassen. Wenn man einen Schluck nimmt, hat man ein bisschen Freude. Und nachher ist die Leere umso größer. Man bekommt letztendlich immer zu wenig. Beim Geld zum Beispiel. Geld ist etwas, das eine unglaubliche Gier wecken kann. Ich kenne Leute, die sind im Gefängnis gelandet, die wollten gar nicht dahin kommen. Aber diese Gier hat sie gepackt. Geschäftlicher Erfolg. Gut Geld verdient und dann kommt die Freude, noch mehr Risiko, ich kann noch mehr verdienen und dann läuft schief und dann muss ich noch mehr Risiko nehmen, weil es schief gelaufen ist, dass ich wieder kompensieren kann und es läuft nochmal schief und schon sitzt du im Gefängnis. Ich kenne solche Leute, sogar Christen. Ich wollte doch nie dahin kommen. Aber diese Gier, die hat mich so gepackt, dass ich es nicht gemerkt habe. Oder so ein anderer Gott kann auch Haus und Garten sein. Ich denke da an einen alten Mann, der über 80 Jahre ist und er rackert sich ab mit seinem Garten. Er ist völlig körperlich am Limit, er mag fast nicht mehr. Und ich sage zu ihm, könntest du nicht ein bisschen weniger machen? Da sagt er zu mir, nein, das geht nicht, weil ich bin bekannt im Quartier, dass ich den schönsten von allen Gärten habe. Aber irgendwann kommt der Moment, wo auch das zu Ende ist mit dem schönsten Garten. oder Menschen vergöttern, Kinder vergöttern. Ich glaube, das ist etwas vom Schmerzhaftesten, was Eltern erleben können, wenn sie plötzlich merken, wir haben unser Kind vielleicht im Teenageralter zu einem Tyrannen erzogen, der uns nichts dankt. Wir haben vielleicht sogar unsere Ehe in Gefahr gebracht, weil sich alles nur um das Kind und seine Wünsche drehte. Das haben die Götter, alle wie sie heißen, wie sie geartet sind, gemeinsam. Sie führen in die Unfreiheit letztendlich. Und sie können unsere tiefsten Sehnsüchte nicht stillen. Und deshalb komme ich jetzt noch zum letzten Punkt, und der heißt: Deshalb setze dein Vertrauen immer wieder ganz auf Jesus. Um Gottes Liebe und Gottes Freiheit auch zu erleben. In diesem ersten Gebot habe ich nämlich noch einen Halbsatz oder einen längeren Halbsatz ausgelassen. Und diesem längeren Halbsatz ist noch ein zweiter, weiterer Grund drin verborgen, warum all diese Gebote und auch dieses erste Gebot für Christen kein Zwang sind. Warum es für Christen heißen darf, du wirst keine anderen Götter haben. Ihr seht es da vorne eingeblendet. Ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt geht es noch weiter, der Satz, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Achtet euch, die Zeitform ist Vergangenheitsform. Das hat Gott schon gemacht. Und damit sagt der lebendige Gott damals zu Israel, ich bin auch dein Befreier. Ich habe nicht nur von Liebe geredet, schöne Liebesworte gemacht, sondern ich habe meine Liebe bereits bewiesen damals, als ich euch spektakulär aus Ägypten herausgeführt habe. Als ich euch befreit habe von einem furchtbaren Sklavendasein in Ägypten. Ich bin dein Gott, der dich aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt hat. Und das Geniale ist, dieser Satz, der gilt noch viel mehr jetzt im Neuen Testament. Der gilt noch viel mehr in Bezug auf Jesus. Jesus hat auch immer wieder gesagt, ich bin. Allein im Johannesevangelium sagt er das 7-mal. Und deshalb durch den Tod von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er uns aus diesem Sklavendienst der Sünde befreit. Und deshalb ist Jesus auch unser, auch dein Befreier. Und deshalb heißt es für uns, du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Und deshalb können wir diesen anderen Göttern, die um unser Leben kämpfen, auch Grenzen setzen, und zwar in der Kraft, in der Autorität vom Namen Jesu. Wir müssen nur den Mut haben, es zu tun, hier konsequent zu sein. Diesen Göttern, die immer wieder uns beschlagnahmen wollen, zu sagen, im Namen Jesu verweise ich dich in deine Grenzen. Wir haben diese Vollmacht in Jesus. Und deshalb heißt es für uns, du wirst keine anderen Götter haben. Setze dein Vertrauen ganz auf Jesus. Und zum Schluss möchte ich noch ganz praktisch werden, wie geht das? Setze dein Vertrauen ganz auf Jesus und du wirst Gottes Liebe und Freiheit immer wieder neu erleben. Indem wir das ganz praktisch jeden Tag immer wieder einüben dürfen, unser Innerstes immer, unseren Fokus immer auf Jesus aufzurichten, immer wieder neu. Das ist eine freie Entscheidung, die wir zigmal fällen dürfen in unserem Alltag. Unseren innersten Fokus ganz auf Jesus auszurichten. Wenn vielleicht gerade Entscheidungen anstehen. Stoßgebet, Jesus hilf, wie möchtest du es haben? Das heißt den Fokus auf Jesus, da muss man gar nicht besondere Übungen machen. Sondern in den wichtigen Momenten immer wieder auf Jesus schauen. Jesus, was möchtest du, was ich für eine Entscheidung treffe? Oder vielleicht auch in Situationen, wo meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Kommt so Enttäuschung hoch. Fokus auf Jesus legen. Und dann kommt uns vielleicht in Sinn Römer 8, 28, dort steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Zum Besten. Ja, es wird verschieden übersetzt. Der Luther übersetzt zum Besten. Zum Guten mitwirken, richtig. Das heißt, ganz praktisch im Malthus dem Fokus, sonst kommt der Groll und die Verärgerung und die überrennen uns. Oder andere Situationen zum Beispiel, wenn ich mich unfair behandelt fühle, vielleicht ist es gar nicht so, aber man fühlt sich so, kennen wir schon bei den Kindern. Aber vielleicht ist es auch so, ich bin zu Unrecht behandelt worden, den Blick auf Jesus richten. Was kommt sonst nämlich in unser Leben hinein? Der oder dem zahle ich es bei der nächsten Gelegenheit heim. Und den Blick auf Jesus richten, da kommt uns vielleicht auch wieder Römer 12 in den Sinn, wo es heißt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern vergeltet Böses mit Gutem. Immer wieder den Fokus meines Innersten auf Jesus ausrichten. Und je mehr wir das einüben, desto leichter wird das. Desto mehr wird das auch zu einer guten Gewohnheit. Jesus zu vertrauen, Jesus im Mittelpunkt von unserem Denken zu haben. Manchmal hilft auch nur, ich mache das oft so im Stress oder im Druck, dass ich innerlich den Namen Jesus nenne, was nicht laut. Wenn ich mich so unter Druck fühle oder gestresst fühle, einfach Jesus. Auch das gehört dazu. Den Fokus auf Jesus ausrichten. Und das öffnet dann immer mehr die Türe zur Freiheit Gottes im Alltag. Aber das gilt es einzuüben. Ich glaube, niemand von uns, auch wenn wir viele Jahre Christ sind, können sagen, das habe ich im Griff. Nein, deshalb kommen wir auch immer wieder in den Gottesdienst oder in die Lehrabend oder die Gebetsabend, dass wir darin ermutigt werden, weil unser Leben eben umkämpft ist mit vielen anderen Göttern, dass wir unseren Fokus im Innersten immer wieder auf ihn, auf Jesus ausrichten. Und wenn wir das nicht pflegen, das kennen wir auch, dann schleicht sich so gerne Selbstmitleid ein in unser Leben oder Groll oder das Kreisen um sich selber. Oder Götter, andere Götter machen sich wieder breit in unserem Leben, die uns eben negativ beeinflussen. Und deshalb dieser Trinkglasdeckel, ich bin deine große Liebe. Und ich habe einen Tipp für euch, natürlich ist das freiwillig, aber ich werde es auch machen. Nimm diesen Bier, ich sage nicht gerne, ist eigentlich ein Bierdeckel, aber ich sage jetzt Trinkglasdeckel oder Kaffeetassedeckel, nimm den mit nach Hause und wenigstens eine Woche am Morgen, wenn du Kaffee trinkst, dann stell deine Kaffeetasse oder Teetasse darauf, dass du daran erinnert wirst. Zu Hause oder vielleicht trinkst du erst im Geschäft deinen Kaffee, also nimm es mit im Geschäft. Fragen sie vielleicht, was ist mit dir los, da sagst du, liest einmal. Sagt er, bist du verrückt? Ich bin deine große Liebe. Willst du etwas mit mir anfangen? Nein, das sagt Gott. Das ist mein Tipp. Denn je mehr wir dieser großen Liebe Raum lassen in unserem Leben, desto mehr kommt innere Freiheit in unser Leben hinein. Und gleichzeitig verlieren alle anderen Götzen immer mehr ihre Faszination, die sie haben. Weil sie gar keinen Platz haben, weil die Liebe von Jesus unser Leben so ausfüllt. Amen. Darf ich euch bitten, jetzt zum Gebet noch aufzustehen? Vater im Himmel, wir möchten dir am Ende dieses Gottesdienst einfach ganz, ganz herzlich danken. Du bist so gut zu uns. Du hast uns heute Morgen wieder ganz neu überschüttet mit höchsten Aussagen und Zusagen von deiner echten Liebe. Danke, dass du zu jedem von uns heute Morgen sagst, ich bin dein Gott, ganz persönlich. dass du jedem von uns heute Morgen sagst, ich bin dir ganz nah. Ich werde dich nie aus den Augen verlieren. Du darfst immer in meiner Hand sicher sein. Danke, dass du sagst, ich werde dir beistehen, wo dein Weg auch hinführt. Und ich werde dir alles geben, was du wirklich brauchst, Vater im Himmel. Vieles brauchen wir ja gar nicht, was wir uns wünschen. Aber danke für deine Zusage, dass du uns all das gibst, was wir wirklich brauchen. Und danke, dass du uns auch hilfst, dass wir die anderen Götter, die immer wieder um unser Leben kämpfen, in Schranken weisen. Danke, dass wir das in deinem Namen tun dürfen. Dass im Namen von Jesus, deinem geliebten Sohn, diese Autorität ist. Weil du, Jesus, uns aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hast. Weil du unser Befreier bist. Und schenk uns den Mut im Alltag, immer wieder diese Autorität gegenüber anderen Göttern auch in Anspruch zu nehmen, ganz konkret. Danke, dass du uns dabei hilfst. Und wir beten jetzt auch als ganze Gemeinde für all diejenigen, die zu unserer Gemeinde gehören, die heute nicht da sind, die schwach sind, die vielleicht krank sind, die im Gemüt niedergeschlagen sind, dass du sie, deine Liebe, auch heute im Besonderen erfahren lässt. Amen.